So, bevor die Folge jetzt beginnt, noch ein kleiner Warnhinweis. Wer mit dem Thema Krebs, Tod oder beziehungsweise Sterben nicht zurechtkommt, der sollte sich diesen Podcast nicht anhören beziehungsweise nicht allein anhören. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Einen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit meiner Seite ist natürlich wie immer David.
Moin.
Und heute haben wir auch einen Gast dabei, und zwar ist das heute die Sarah.
Hallo, ich bin Sarah und bin 17 Jahre alt und die zwei Jungs haben mich halt gefragt, oder werden mich fragen, wieso Krebs ist. Und ja, könnt anfangen.
Also beginnen wir mal. Das Thema Krebs und so weiter, es ist ja ein relativ schweres Thema, beziehungsweise es wird nicht sehr gern von der Gesellschaft darüber geredet. Fällt es dir schwer, über dieses Thema zu reden?
Nein, weil ich seit fast 2 Jahren daran erkrankt bin und es mittlerweile auch dadurch, dass meine Mutter auch daran gestorben ist und mein Opa, ich es gewöhnt bin, über das Thema zu sprechen.
Wie kann man sich das vorstellen, an Krebs erkrankt zu sein, beziehungsweise wie erlebst du das denn eben jetzt tagtäglich?
Also erleben tue ich es mit Schmerzen, dass es mir nicht gut geht und dass ich andere Leute traurig sehe und auch ich selber traurig bin. Und es ist wirklich schwer, Krebs zu haben. Aber man kann sich trotzdem das Leben schön machen.
Wann hast du von der Diagnose erfahren, beziehungsweise wann wusstest du es, dass du eben an Krebs erkrankt bist?
Also das war ganz zufällig. Es war Oktober 2020. Ich hatte halt wochenlang Lungenschmerzen und meine Bezugserzieherin. Ich wohne halt in einer WG, weil meine Mutter an Krebs verstorben ist 2011 und mein Vater uns nicht wollte. Deswegen wohne ich, seitdem ich 5 Jahre alt bin, in einer WG. Und meine Erzieherin meinte halt, ich soll mal zum Arzt. Und die Ärztin hat halt meine Lunge abgehorcht und meine Sättigung war sehr niedrig. Und sie hat mich halt dann zur Robert-Koch-Klinik überwiesen. Und da hatte ich meine erste Untersuchung. Es war ein Röntgenbild. Die haben mir nichts erzählt. Und die haben mich halt dann gleich dagelassen. Und am nächsten Tag bin ich ins St. Georg Krankenhaus und hatte dann ein CT. Und die haben mir immer noch nicht gesagt, was los war, nur dass sie was gefunden haben. Und dann war ich halt im St. Georg, ganz normal auf der Station 9, und weil sie halt nicht wussten, was ich hatte, außer dass sie was beim CT gefunden haben, aber mir halt nicht gesagt haben, bin ich dann zur ITS rüber und am nächsten Tag bin ich halt frühs um 6 aufgestanden und hatte dann um 8 in der Uniklinik am 23.10.2020 halt nur ein MRT, was 2 Stunden ging. Und dann kam ich halt darauf, auf einer Station. Ich wusste nicht, auf welcher. Ich habe halt auf dem Gang ein kleines Kind gesehen, was halt keine Haare hatte und halt umgefahren ist mit so einem Dreirad mit seiner Mama, aber ich wusste halt nicht, was es hatte, hab mir nichts dabei gedacht, hab mir auch gar keinen Kopf gemacht, was ich haben könnte. Und dann kam ich halt in mein Zimmer mit so einem Mädchen und die hatte halt eine Mütze auf und hatte halt lange blonde Haare und die hieß Emma und sie hat mich halt gefragt, was ich habe und ich habe halt erzählt, dass ich nur weiß, dass ich was mit der Lunge habe. Mehr weiß ich leider nicht. Und sie hat mir dann mit ihrem Vater erzählt, dass ich auf der Krebsstation bin, also auf der Onkologiestation. Und da bin ich erstmal raus zur Krankenschwester, war ganz geschockt und habe dann gefragt, habe ich Krebs? Und da kam keine Antwort und die haben mich dann ins Zimmer geschickt. Und dann kam ich ins Krankenzimmer und da war halt mein Vormund, mein Erzieher und dann wurde mir erzählt, dass ich in der Wade links einen Weichteilsarkom habe. Das ist ein sehr besonderer Weichteilsarkom, der unerforscht ist. Und ich war dann halt einen Monat lang in der Uniklinik, hatte auch gleich am 26.10. eine Operation, die über 4 Stunden ging, also eine Biopsie am Bein. Und dann haben sie mir auch einen Katheter gelegt, wo man normalerweise die Chemotherapie bekommt. Und Knochenmarkpunktion haben sie auch mir gemacht. Und ich habe halt während der OP am Bein einen halben Liter Blut verloren, weil der Weichteilsarkom halt sehr, oh Gott, sorry, sehr durchblutet ist. Und die mussten halt auch die Naht größer aufschneiden, um halt die Blutung zu stoppen. Und dann war ich halt einen Monat lang im Krankenhaus und musste halt warten, bis in Erfurt alles erforscht wurde. Also die wussten halt selber nicht, was sie mir geben sollen. Und da war ich halt erstmal selber geschockt, dass ich überhaupt Krebs habe und es war alles viel Trubel und ja, es macht mich heute noch fertig, weil ich mich daran erinnere, plötzlich nicht mehr gesund zu sein. Und ich habe jetzt 2 Jahre fast die Krankheit und hatte bis jetzt keine Erfolge.
Und wie hat sich der zuerst bemerkbar gemacht?
Naja, an der Lunge. Ich habe halt auch Metastasen in der Lunge. Das sind von dem Men also von dem Weichteilsarkom, der breitet sich halt im Körper aus. Und das sind, wie ich sag dazu, die Kinder von der Mutter, die sich halt im Körper weiter ausbreiten und rumstreuen. Und die hatte ich dann in meiner Lunge und dadurch hatte ich auch die Lungenbeschwerden.
Und wie hat die Krankheit dann dein weiteres Leben beeinflusst?
Weißt du, erstmal gar nicht. Nur, dass ich halt erstmal noch gar keine Therapie bekommen hatte. Erst Dezember. Und das war orale Chemotherapie, die ich dann jeden Tag über Tabletteneinnahme bekommen habe in der WG. Und da hatte ich wirklich Haarausfall bekommen. Und mir ging es nicht gut. Ich habe sehr viel abgenommen und habe auch gebrochen. Und Haarausfall zu haben als Mädchen ist nicht schön. Und meine Haare haben sich auch blond verfärbt. Ja. Und dann im März kam ich wieder in die Klinik, weil ich wieder Lungenbeschwerden hatte. Und da hatte ich, das war am 26.03.2021, kam ich halt wieder in die Klinik und war dann auf der ITS-Station und habe gleich an dem Tag eine Drainage gelegt bekommen und in der Nacht haben die 2 Liter Wasser aus meiner Lunge rausbekommen. Und da war ich halt auch wiederum einen Monat lang im Krankenhaus und insgesamt, ich habe jeden Tag aufgeschrieben, wie viel Wasser sie aus meiner Lunge rausbekommen haben und insgesamt am Ende waren es fast 8 Liter. Und ich habe auch seitdem auch Sauerstoff in der Nacht gebraucht. Und hatte auch mehrere Operationen. Meine Lunge wurde geklebt. Und seitdem habe ich auch Lungenbeschwerden, also auch Schmerzen. Ja, und die Metastasen sind halt gewachsen. Und dadurch habe ich auch ein bisschen meistens Luftnot. Generell in der Schule war ich halt auch nach einem Monat vom letzten Jahr, also von Oktober bis November, war ich ungefähr im Krankenhaus und dann Dezember wieder in der Schule. Und ich habe den, also meiner Klasse das erzählt und die waren auch erstmal geschockt. Und mein Lehrer hat gesagt, dass ich ganz mutig bin, dass ich das überhaupt sagen tue, weil sowas ist ja nicht leicht, mit 15 Jahren zu erkranken und eigentlich, wenn man sein Leben leben.
Und haben dir die Ärzte irgendwie gesagt, wie lange du noch hast?
Naja, dieses Jahr Januar, dort wo ich halt, ich habe drei verschiedene Therapien bekommen. Also die erste war halt von 2020 Dezember bis März 21 orale Chemotherapie und dann von Juni bekam ich dann eine Immuntherapie über die Vene aller 2 Wochen und da es sich immer noch nicht verbessert hat, hatte halt mein Doktor halt noch eine zweite Immuntherapie also bestellen lassen oder mit Ärzten geklärt. Und die haben auch sehr viel Geld gekostet, aber das hat die Krankenkasse übernommen und es hat sich halt nichts verbessert. Und 2022, Januar, hatte ich MRT, also mehrere MRT-Termine und es hat sich halt nichts verbessert. Es ist schlimm gewachsen in den 2 Jahren. Man sieht es auch an meinem Bein, also ganz dick und kann auch nicht mehr laufen, darf auch nicht mehr auftreten. Und die haben halt erzählt, dass ich sterben tue. Und ich dachte dann halt, wo ich das erfahren habe, ja, ich werde jetzt in den nächsten Tagen sterben, aber jetzt lebe ich halt auch seit Januar im Hospiz. Im Hospiz und ich war noch nie im Hospiz. Und das ist wirklich, da sind ja eigentlich normalerweise behinderte Kinder. Und ich habe noch nie mit Behinderten zu tun gehabt. Und generell mit kranken Leuten habe ich sowieso Mitleid. Und das mit meiner Krankheit macht mich halt auch sehr fertig. Und deswegen gehe ich auch zur Therapie. Und spreche halt mindestens einmal wöchentlich mit meiner Therapeutin über den Hospiz und habe auch jetzt erstmal ein paar Tage eine Auszeit gemacht, weil ich halt die Kinder schreien höre und ich weiß halt nicht, ob sie nach Schmerzen schreien oder einfach so schreien. Das weiß ich halt nicht, weil Datenschutz und das macht mich halt auch fertig.
Und kannst du uns sagen, was das Schlimmste an der Krankheit Krebs ist?
Die Schmerzen. Ich habe wirklich in den 2 Jahren wirklich dolle Schmerzen bekommen, die wirklich sehr schlimm sind. Und ich nehme auch starke Schmerzmedikamente wie Morphin und THC. Und selbst das tut noch nicht mal helfen. Und habe auch seit einer Woche erst ein neues Medikament auch bekommen, was ich über Nacht bekomme. Und das macht mich auch ein bisschen high. Und da labere ich auch echt Blödsinn. Und das sind halt meistens lustige Momente, wo man halt auch lachen tut.
Du hast ja gerade von Schmerzen erzählt. Kannst du die irgendwie beschreiben? In welche Richtung zu gehen?
So wie ein Stechen. Oder wie ein Krampfen im Fuß. Also ich erlebe die Schmerzen jeden Tag und habe auch meistens Schwindel oder Luftnot. Und dann muss ich halt extra Medikamente nehmen. Und ich nehme wirklich sehr viele Medikamente. Ich mache ja jetzt 3 Tage eine Auszeit in Taudendorf. hier bei euch. Und das sind zwei volle Kisten, also vier große Kisten Medikamenten voll, wo ich, das hätte ich niemals gedacht, dass ich so viel nehme. Und das hat sich auch über die Jahre auch vermehrt. Und generell, seitdem ich im Hospiz bin, nehme ich auch wirklich sehr, sehr viel zu mir. Und trotzdem habe ich keinen. Also, wenn Menschen ja Medikamenten nehmen, dann werden die ja high oder. Und sowas werde ich halt nicht, weil ich halt eingestellt werde. Und wirklich auch das Wichtige bekomme. Und wenn ich halt auch ein bisschen mehr brauche, dann bekomme ich das auch.
Du sagtest ja gerade, dass du eben irgendwann oder bald sterben wirst. Da stellt mich jetzt auch vielleicht auch mal die Frage, warum ich? Hast du das mal gemacht?
Ja, ich habe mir die Frage gestellt, warum ich? Und habe mir so dabei gedacht, vielleicht hat es was mit meiner Mom zu tun. Also es wurde auch gesagt, dass es in meiner Familie vererbbar ist, weil mein Opa hatte Krebs, meine Mutter und jetzt ich. Und das kann für mich kein Zufall sein. Das hat für mich irgendeine Bedeutung. Also für mich hat die Bedeutung, dass irgendjemand da draußen, also man weiß jetzt nicht, ob es Gott oder irgendjemand da draußen gibt, der über die Menschen also regieren tut oder entscheiden tut über das Leben. Und ich denke halt, dass derjenige mir damit helfen möchte, dass ich meine Mom wiedersehen kann, weil ich sie halt mit 6 Jahren verloren habe. Also so denke ich das. So genau weiß ich das eigentlich nicht. Und warum ich die Krankheit habe, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich war lieb, hab noch nie irgendjemand geärgert oder gemobbt. Generell gegen Mobbing habe ich auch was und setze mich auch für jeden Menschen ein und auch für jedes Lebewesen auf dieser Erde. Also ich frage, weiß es echt nicht, warum ich es habe. Aber Menschen bekommen halt Krankheiten und das kann man halt nicht ändern. Damit muss man halt leben. Deswegen werde ich es halt bis zu meinem Tod halt durchhalten müssen. Und sehr viele sagen mir auch, dass ich tapfer bin. Und ich gebe auch zu, ich bin wirklich tapfer. Weil die Schmerzen, die ich bekomme, also habe, die sind wirklich schmerzhaft. Und ich weine auch deswegen, weil es wirklich schlimme Schmerzen sind. Also die Ärzte sagen ja immer, man soll's wie Schulnoten benoten. Eins ist das, also eins ist nicht schlimm und sechs ist das Schlimmste. Und ich sag meistens vier, fünf. Also ich habe eigentlich auch meistens auch gesagt, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Schmerzen habe. Und habe auch zu mir auch gesagt, dass ich nicht mehr kann, weiterzuleben, aber trotzdem will ich weiterleben. Auch wenn ich jeden Tag diese Schmerzen und den Trauer habe, irgendwann zu sterben, aber ich will weiterleben. Mich kann nichts aufhalten. Nicht mal so eine blöde Krankheit kann was an mein Leben ändern. Und ich motiviere mich auch selber.
Du sagtest ja gerade, dass du halt viele Medikamente nimmst und dass du auch nicht mehr laufen kannst durch dein Bein. Inwieweit schränkt dich das in deinem Alltag ein, beziehungsweise wo wirst du noch eingeschränkt in deinem Alltag?
Oh, da muss ich jetzt als erstes überlegen. Also, ich am Abend, wenn ich dann halt im Bett liegen tue, kann ich halt auch nicht mehr aufstehen, weil ich halt von den Medikamenten auch müde werde. Und das eine neue Medikament macht mich ja auch wirklich schlapp. Und ja, ich kann nicht mehr alleine aufs Klo, brauche halt Hilfe, aber ich versuche sehr vieles noch selbstständig, wie zum Beispiel mich waschen tue ich selber, Zähne putzen tue ich selber, essen tue ich selber. Aber ich habe auch mal Hilfe gebraucht beim Essen. Das war ungefähr vor einem Monat. Da habe ich Krampfanfälle bekommen. Zwei Tage hintereinander. Und das war schrecklich für mich, wo ich diesen, also ich lag ganz normal, also ich wurde ins Bett gebracht und der Pfleger war nur noch mal schnell meine Wärmekissen warm machen und ich wollte mich halt auf die Seite legen und plötzlich bekam ich im linken Arm ein komisches Gefühl. Ich hatte wochenlang so ein Zittern im Arm und dann halt in der Nacht kam halt dieser Krampfanfall und ich war hilflos im Bett und kam halt nicht an die Klingel dran und habe halt laut versucht zu schreien und die kamen dann auch schnell und haben versucht mich zu beruhigen, wussten selber nicht, was ich hatte und war dann halt über Nacht auch vorne bei den Schwestern und ich hatte selber dann erstmal keine Kraft und war auch ganz erschöpft. Und dann am nächsten Tag ging alles normal weiter. Ich hatte wieder Kraft. Und dann hatte ich am Nachmittag nach meinem Besuch einen zweiten Krampfanfall. Und der hat mich wieder so eingeschränkt, dass ich sogar für ein paar Tage die Schwestern dachten, dass ich sterben würde. Aber ich habe es halt nicht mitbekommen, weil ich halt geschlafen habe und da war auch mein Vormund, meine Erzieherin und meine Pflegemama da. Die haben wirklich gedacht, dass ich sterben würde. Und zu dort, wo es mir dann besser ging, habe ich zu denen gesagt, Leute, ich werde nicht so schnell gehen.
Jetzt haben wir ja erfahren, was du eben nicht mehr machen kannst. Was machst du noch alles selber so? Oder was kannst du noch selber machen?
Zähne putzen? Mich waschen? Okay, also wenn ich baden gehen möchte, müssen die mich halt in die Badewanne reintragen. Aber da tue ich mich halt. Sitzen kann ich noch alleine. Noch alleine stehen, auf ein Bein kann ich noch. Nur meistens kippe ich meistens um. Aber das ist ja normal, weil wer kann denn schon lange auf ein Bein stehen? Was kann ich denn noch alleine? Essen, trinken? Mit dem Handy kann ich noch alles. Malen kann ich. Schreiben kann ich noch. Aber halt so Dinge wie laufen kann ich nicht. Ja, also stehen kann ich nicht mehr. Tja, mehr fällt mir nichts ein.
Bei den ganzen Sachen, hast du da ein Ziel, was du noch erreichen möchtest, was du nur unbedingt machen möchtest?
18 würde ich werden. Nächstes Jahr. Da werde ich 18. Das habe ich noch vor. Und ich will auch eigentlich noch weiterleben. Aber ich weiß halt nicht, wie lange ich noch habe. Aber was ich, also woran ich kämpfen tue, ist auf jeden Fall jeden Tag zu genießen. Weil ich weiß halt nicht. Also ich habe mir auch schon vorgestellt, wie ich sterben könnte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. A, also ich habe auch eine Metastase am Herz, die auch einen Stillstand verursachen könnte, aber daran habe ich noch nie gedacht, dass das irgendwie passieren könnte. Aber ich habe erst daran gedacht, dass ich keine Luft bekommen würde, also plötzlich keine Luft mehr bekomme, dass ich vor Schmerzen den Tod mir sogar selbst wünschen würde oder halt einfach durch Kraft nicht mehr, also einfach keine Kraft mehr habe. Oder ich habe 20 Kilo abgenommen innerhalb von einem halben Jahr oder ein Jahr. Und das ist unnormal. Sehr viel essen kann ich auch nicht mehr. Ich habe keinen Appetit meistens, aber die letzten Tage, die letzten Wochen, da habe ich guten Appetit gehabt. Aber die letzten 2 Tage habe ich wiederum sehr wenig gegessen. Und ich will halt nicht weiter abnehmen, weil ich habe mich selber mal im Spiegel angeschaut und ich finde mich zu dünn und man sieht meine Knochen und Ich kann es halt nicht ändern, aber ich wünsche mir schon, dass ich wieder zunehmen tue, aber ich tue eher mehr weiter abnehmen.
Da hast du ja vorhin schon mal angesprochen, dass wenn da draußen, ja, wenn da draußen jemand ist, irgendwie jemand, irgendeine göttliche Macht, ja, glaubst du an sowas? Glaubst du an göttliche Mächte?
Nee, eigentlich nicht, weil ich denke mir so, wer wünscht denn schon, ein Kind krank zu sein oder den Tod? Weil Kinder sollten ihr Leben leben. Und deswegen denke ich nicht an Gott oder an Buddha oder den es da dra also wirklich, eigentlich tue ich daran nicht glauben. Und deswegen sage ich ja auch, deswegen gehe ich ja auch nicht in die Kirche. Also generell, seit meiner Krankheit gehe ich nicht mehr in die Kirche. Sonst früher habe ich es immer getan. Aber seit meiner Krankheit mache ich das gar nicht mehr. Weil ich Wut habe, der mir das angetan hat.
Das ist ja immer was Besonderes bei Leuten, die an Krebs erkrankt sind. Die haben ja immer noch mal einen anderen Blick aufs Leben. Wie sieht denn dein Blick auf das Leben aus?
So, man sollte jeden Moment wertvoll genießen. Und auch so vom Rauchen und vom Alkohol, da halte ich nichts davon. Ich finde, das sollte man sich nicht antun, weil durchs Rauchen kann man ja auch Krebs bekommen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben geraucht oder Alkohol getrunken. Generell, also ich wurde 16 und hatte halt schon die Krankheit. Und durch die Medikamenten wollte ich mir das nicht antun. Und deswegen sage ich ja auch zu Leuten, mach das nicht. Aber meine ganzen Freunde, was ich in denen ihren Status sehe, was die sich alles reinpfeffern, kiffen, rauchen, Alkohol, da denke ich mir so, Leute, genießt euer Leben und nutzt es aus. Ich kann nicht mehr in die Schule gehen und wünsche mir wieder in die Schule zu gehen. Obwohl ich früher, also geliebt habe ich schon immer die Schule, weil man seine Freunde sieht und jetzt sehe ich halt nicht mehr meine Freunde. Und interessieren sich, tun die mich, also interessieren, tun die sich eigentlich auch nicht für mich.
Und was ist deiner Meinung nach so die größte Verschwendung von Lebenszeit? Wo kann man sie am sinnlosesten reinstecken?
Bei Drogen und Alkohol oder wenn man sich selber verletzen tut oder sich den Tod wünschen tut. Also, ich habe ja nichts gegen Leute, die krank selber sind und sich deswegen geritzen. Aber so viele Jugendliche sagen ja auch, dass sie Depressionen haben, aber selber waren sie noch nie beim Arzt, um das raus, also von sich, also von den Ärzten zu hören, deswegen, also manche tun wirklich ihr Leben einfach nur verschwenden.
Ja, und wo steckt man denn dann am besten seine Lebenszeit hinein?
Naja, mit der Familie, die schönen Dinge.
Ist komplizierte Frage, aber ist ja jetzt auch so, du planst ja momentan auch die Beerdigungsfeier, ne? Oder so eine Abschiedsfeier. Wie soll die denn aussehen?
Also ich habe auch schon mein Ei, also ich habe schon meine, da ich keine Eltern habe, musste ich meine Beerdigung selber bezahlen. Zum Glück habe ich von meiner Oma das Erbe und die Beerdigung generell so war wirklich teuer. Also ich will jetzt nicht von Geld reden, aber es waren so um die 5000 Euro, die ich bezahlen musste von mir selber. Und ich war ja noch nie arbeiten, aber zum Glück hatte ich ja das Erbe von meiner Oma. Und ich habe mir das vorgestellt, wenn ich sterben sollte, dann auf jeden Fall nicht alleine. Mit den wichtigsten Leuten, also mit meinen Brüdern, mit meiner Pflegemama, Pflegepapa und halt mein Vormund und meine Erzieherin sollte dabei sein und halt meine Freunde. Und wie meine Beerdigung sein soll, Weiß ich halt selber noch nicht ganz. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass meine Freunde und Familie und Verwandte auf jeden Fall nicht in schwarzer Kleidung kommen sollen. Die sollen in meinen Lieblingsfarben kommen. Rosa und Grün. Und ich habe auch schon meinen Sarg. Der ist 2 Meter lang. Normale Größe halt. Und ich tue den selber gestalten, also anmalen. Und ich möchte den mit Bildern und Erinnerungen gestalten, weil mir das Leben einfach mit Bildern und Erinnerungen wichtig ist. So damit ich halt all meine Erinnerungen mitnehmen kann in den Tod. Ich werde auch meine Kuscheltiere, wichtige Bilder mitnehmen ins Grab oder wichtige Dinge, die mir einfach wichtig sind, die werde ich mit mir mitnehmen. Und das habe ich auch mit meiner, also Bezugsperson, die halt wichtige Dinge aufgeschrieben hat, was ich mir halt wünsche, tue. Zum Beispiel, ich möchte ein paar Kuscheltiere, dass halt manche Leute die bekommen, die ich von denen bekommen habe. Und auch, also mein Geld, was ich am Ende habe, möchte ich gerne spenden. So an Tieren, weil Tiere von der Menschheit gequält werden und mir Tiere halt am wichtigsten liegen. Und mein Hasen, mein Haustier, soll Taubendorf bekommen, weil sie gut aufgehoben ist. Und ja.
Hast du ein Idol oder ein Vorbild, so, den du bewunderst? Und wenn ja, wer ist es denn?
Meine Mutter, weil sie ist wirklich alleine gestorben. Sie hatte niemanden bei sich und ich habe halt so viele bei mir. Sie hatte nicht mal ihren eigenen Freund bei sich. Also, der sowieso kein guter Mann war, der hat meine Brüder geschlagen. Und der war einfach nur ein Arschloch. Und ich bin sehr wütend auch auf meinen Vater. Der hat mir auch den Tod gewünscht. Der hat zwar nicht geschrieben, aber er hat es mir persönlich gesagt. Und daraufhin habe ich ihm auch den Tod gewünscht. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Mensch bin, aber er hat mich wirklich so wütend gemacht, dass ich ihn sogar den Tod jeden Tag sogar wünschen tue oder ihn gerne den Krebs abgeben würde. Weil er es einfach verdient hat. Er hat sich noch nie um uns Kinder gekümmert, mich um meine Brüder. Und meine Brüder haben es auch schwer. Die sind 22 und 21 und der eine, also der 22 ist geistig behindert und wollte am Anfang mir gar nicht glauben, dass ich Krebs habe. Und der hat ja eigentlich alles mitbekommen, dort, wo meine Mutter erkrankt war. Ich war halt noch ganz klein. Und Pascal, mein anderer Bruder, der hat's ja auch mitbekommen und die haben's beide schwer, weil sie halt behindert sind. Also der eine nicht so, aber der andere halt für 50%. Und der wollte mir auch nicht glauben, dass ich sterben werde. Und generell bin ich traurig, wenn es irgendwann mal passieren sollte, wenn ich tot bin. Ich kann einfach die Leute nicht alleine lassen, weil ich weiß echt nicht, was mit denen dann passieren wird. Ich habe Angst um meine Brüder, dass sie depressiv werden und sich umbringen werden, aber ich werde darum kämpfen, dass es nicht passieren wird und dass ich lange leben werde. Und auch um mein Leben kämpfen werde, jeden Tag. Und auch mit den Schmerzen. Oh Gott, Schmerzen, ja. Also versuchen werde, lange zu leben.
Wie gehst du mit dem Thema Tod um? Also, wie betrachtest du den Tod?
Also traurig. So früh als Jugendliche zu sterben. Ich habe mir ja eigentlich immer früher gewünscht, meine Ausbildung zu machen als Physiotherapeutin, um selber Leute zu helfen, die schwer krank sind. Und der Tod ist einfach nur traurig. Aber wenn ich sterben sollte, dann sehe ich meine Mutter wieder. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich gehe davon aus, dass ich meine Mutter und meinen Opa wiedersehen werde und dass ich wieder bei denen bin, aber wiederum andere zurücklassen muss und alleine lassen muss, und das will ich halt nicht.
In den Medien, also in Filmen, gibt's ja, es gibt ja öfters Filme, wo das Thema Krebs behandelt wird oder wo es zumindest zum Inhalt gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du manche Filme kennst, beziehungsweise wie findest du es, wie es da dargestellt wird, der Krebs in Filmen?
Also ich habe mir schon solche Filme angeguckt wie Starke Mädchen weinen nicht. Da war ein Mädchen, die hatte Leukämie bekommen. Sie hat sich mit einem Jungen geprügelt und hatte dann Nasenbluten. Und da hat sie es halt mitbekommen, dass sie halt Krebs hatte. Leukämie, Blutkrankheit, Blutkrebs. Wer will denn sowas haben? Aber generell, also es ist schwer. Also. Und ich finde die Filme auch traurig und ja, die stellen es gut dar, aber am Ende immer wieder, dass derjenige stirbt, ist einfach nur scheiße. Ich finde, es soll auch mal ein guter Ende sein, dass das Kind schaffen tut oder Jugendliche oder Erwachsene und nicht immer sterben tut. Und die meisten enden immer im Tod aus. Aber ich habe von meinem Pflegepapa ein Buch bekommen über einen Hasen, der Krebs hat. Und ich denke, also ich habe es mir jetzt gestern bekommen und durchgelesen. Und bis jetzt finde ich das Buch sehr schön gemacht. Es heißt, glaube, irgendwas mit Trip heißt es.
Wir haben ja jetzt schon viel über den Tod geredet. Wie ist das bei dir? Hast du Angst vor dem Tod?
Also, ja, weil ich möchte die Leute nicht alleine lassen ohne mich, weil ich halt auch sehr vielen wichtig bin. Generell, man ist ja jemand, generell, jeder Mensch ist ja wichtig auf einer Seite, aber jemanden an Krebs zu verlieren, ist schwer. Ich habe es ja selber mitbekommen in meiner Mom, dass sie plötzlich da nicht da war. Selbst bei der Beerdigung war ich nicht dabei, weil wir zu jung waren. Aber ich sehe den Tod eigentlich. Also ich werde meine Mom vielleicht wiedersehen, aber davon genau ausgehen kann ich auch nicht. Also ich weiß es nicht, wie ich darüber denken soll. Aber auf jeden Fall das Leben zu Ende, plötzlich zu sein, ist einfach nur traurig. Generell als junge Person, wenn man jetzt erwachsen ist, ungefähr 90 und da Krebs hat, ist es wiederum ein bisschen leichter, weil man hat sein Leben gelebt, konnte arbeiten gehen. Aber halt als Jugendliche oder als Kind an Krebs zu sterben, ist nicht schön. Man wünscht es keinem.
Ja, es gibt ja die Sterbephase nach Kübler-Ross. Das ist eine Aufteilung von von Schritten, ja, ich versuche gerade das richtige Wort dafür. Ja, von Schritten, die ein Mensch geistig geht. Entschuldigung, wenn er Richtung, wenn er zum Beispiel eine Diagnose erhält, tot, ja. Ich weiß nicht, kennst du die Schritte?
Nein.
Nein. Gut, also die Schritte, die sind erstmal nicht wahrhaben wollen. Dann ist es Zorn. Dann ist es das Verhandeln, Verhandeln ums Leben. Dann sind es Depressionen und zuletzt ist es Zustimmung. Hast du denn solche Phasen durchgemacht?
Also Wut hatte ich schon. Dort, wo ich es erfahren habe, dass ich Krebs habe, da hat es mich. Ich war wütend und traurig. Ich habe geweint, mehrere Wochen lang sogar. Hab auch mit meinen Erziehern darüber geredet, dass ich es scheiße finde, aber Depression hatte ich noch nicht. Werde ich auch nicht an mich ranlassen, weil ich werde es nicht zulassen, dass dieser Krebs mich runtermacht. Ich werde mich weiter motivieren, positiv zu denken. Obwohl, auch wenn ich bald sterben könnte, aber ich werde jeden Tag genießen. Und wenn dieser Krebs mich auch mit den Schmerzen quälen tut, versuche ich positiv zu denken.
Ja, du hast ja gerade erzählt, dass du in einem Hospiz bist. Wie ist es denn in so einem Hospiz? Wie kann man sich denn das vorstellen?
Naja, du bist krank und die anderen sind krank. Und momentan ist ein Kind auf Station, was gerade, also die Eltern, also was gerade am Sterben liegen tut. Mal geht's gut, mal geht's schlecht. Und ich bekomme halt wirklich alles auf der Station mit. Und habe wirklich auch Mitleid bei dem Jungen, der ist auch ungefähr mein Alter. Aber halt geistig behindert, der bekommt es selber halt nicht mit. Und ich sehe die Mutter jeden Tag, wie sie trotzdem lächeln tut, obwohl sie weiß, dass sie jeden Tag ihren Sohn verlieren könnte. Und der kleine Bruder, der ist gerade mal ein Jahr alt und ist schon so groß, der versteht wirklich alles, was ich sagen tue. Und die Mutter ist auch momentan schwanger. Also ich denke mal in der 5. Monatwoche. Und die bekommt halt, ich denke halt daran, weil sie halt ihr Kind bald verlieren könnte. Vielleicht ist sie deswegen nochmal Mutter geworden. Generell von einem erkrankten Kind Eltern zu sein, ist schwer, weil man hat Angst, dass es jeden Tag sterben könnte, also jederzeit sterben könnte. Und im Hospiz, die Kinder kommen und gehen. Aber es ist auch noch ein anderer Junge, der auf Station ist, der hat eine Herzkrankheit. Der heißt, also den Namen darf ich nicht sagen, wegen Datenschutz. Und der kann nichts hören und kann nicht reden. Und wie tut er denn kommunizieren mit uns? Das frage ich mich halt. Aber er versteht einen und bekommt auch mit, wenn es jemand nicht gut geht. Aber ich bekomme halt wirklich alles mit. Wenn ein Kind weint oder von dem Jungen halt, der jederzeit sterben könnte. Ich habe wirklich Angst, wenn ich am Sonntag ankomme und er übers Wochenende gestorben ist. Und ich weine auch deswegen. Und deswegen wollte ich auch mal eine Auszeit vom Hospiz nehmen. Und es ist jetzt erstmal 3 Tage Probetag, weil ich halt selber erkrankt bin und wirklich sehr viele Schmerzmedis und Medikamente nehme, was ich ja jetzt auch selber mitbekomme. Sonst bekomme ich das ja nicht so mit, weil ich bekomme die Medikamente und nehme sie halt. Aber mein Pflegepapa, der hat wirklich sehr viel zu tun mit meiner Pflegemama. Diese Medikamente, die müssen die ja in Spritzen tun und ich krieg das ja über die Vene. Und ich war da schon erstmal geschockt, wie die das machen. Also das mit den Spritzen, ich habe das ja noch nie so gesehen. Die Tabletten zu nehmen, das ist ja einfach. Aber halt die anderen Medikamente, das habe ich halt noch nie gesehen. Und ja.
Ja, du hast ja schon angedeutet und gesagt, dass du so in Sachen Selbstmord und Suizid, dass du das gar nicht okay findest, aber so das Thema Sterbehilfe für die Menschen, die halt wirklich schwer krank sind. Wie stehst denn du dazu und zu solchen Sachen wie jetzt zum Beispiel den Sterbepott, wo man sich dann aussuchen kann, wo man stirbt und sich dann da reinlegt?
Daran habe ich mich noch nicht befasst. Also davon habe ich auch noch nie was gehört mit Sterbehilfe. Also ich habe erfahren von Ärzten, wenn es soweit ist, sie meinten zu mir, ich werde auf jeden Fall keine Schmerzen haben und es auch nicht mitbekommen. Also mitbekommen schon, aber jetzt, die werden versuchen, dass ich keine Schmerzen habe beim Tod oder beim Sterben.
Und was ist deiner Meinung nach ein guter Tod?
Wenn man alt geworden ist und sein Leben leben konnte, Kinder kriegen, also als erstes Schulabschluss, Ausbildung, arbeiten gehen, Kinder bekommen, sich zu verlieben, mehrmals oder seine Liebe zu finden gleich. Aber manche finden das ja nicht gleich. Aber sein Leben zu leben, das finde ich eigentlich als guter Tod. Und halt gesund zu sein und seine Familie zu haben. Aber jeder Mensch hat halt mal jemanden verloren. Das kann man halt nicht ausgrenzen. Aber ich finde, alt werden und nicht an einer Krankheit zu sterben, ist ein guter Tod.
Ist dir eigentlich sowas wie Offenheit und Ehrlichkeit wichtig oder wie wichtig ist das für dich?
Also, ich finde es sehr wichtig. Also, man kann mir auch alles, also, man kann mir alles sagen und ich bin auch für jeden da. Und Ehrlichkeit ist mir wirklich sehr wichtig. Also, wenn jemand was gegen mich hat, dann soll er es gerne zu mir sagen. Oder Offenheit ist auch für mich wichtig.
Wie gehen eigentlich Leute mit dir um, die eben erfahren, dass du eben eine Krankheit hast oder die erfahren haben, dass du Krebs hast oder dass du bald sterben wirst? Wie gehen die Leute da mit dir um? Verhalten sie sich da anders als vielleicht vorher oder wie sieht das aus?
Also, meine Freunde melden sich so gut wie nie bei mir. Aber es gibt auch manche Freunde, die melden sich bei mir. Aber momentan so groß am Handy bin ich nicht. Weil durch meinen Krampfanfall kann ich das nicht mehr, weil ich schnell Kopfschmerzen bekomme. Wenn welche von meiner Krankheit erfahren, die sind halt am Anfang schon traurig und haben Mitleid mit mir. Aber ich brauche den Mitleid nicht. Was mir wichtig ist, dass man für mich da ist und dass ich mich nicht alleine fühle. Und von meinen Freunden fühle ich mich meistens alleine. Aber von der Familie und Verwandten fühle ich mich nicht alleine.
Das Thema Krebs oder der Tod ist ja in der Gesellschaft ein Thema, was oft, ich sag mal, eher nicht mit in einem Gespräch benutzt wird oder eher ausgegrenzt wird. Wie siehst denn du das? Sollte man offener mit dem Thema Tod und Krebs umgehen oder wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also man sollte damit offen umgehen und keine Angst davor haben. Generell als Frau und als Mann sollte man sich auf jeden Fall mehr zu den Untersuchungen gehen lassen und auch öfterer zum Arzt gehen lassen. Man kann ja auch irgendwie, meine Brüder haben sich testen lassen, ob sie Krebs haben und die sind halt beide negativ. Und wie sie mir das halt erzählt haben, das war nicht nett. Die haben halt das richtig egoistisch so gesagt. Aber ich finde, es ist wichtig, jeder Mensch sollte zeitig davon ausgehen, dass man Krebs haben könnte und sich untersuchen lassen soll, damit man halt nicht daran stirbt oder es verhindern kann. Aber meistens geht's halt nicht. Bei mir war es halt Zufall. Aber eigentlich hätten die mich und meine Brüder kontrollieren lassen müssen, weil es schon zweimal in meiner Familie vorgekommen ist, dass sie an Krebs verstorben sind und auch Krebs hatten.
Und was würdest du eben Leuten raten im Umgang eben mit kranken oder leidenden Menschen?
Darauf fällt mir jetzt nichts ein.
Ich kann mal ja mal umformulieren, wie möchtest du denn, dass die Leute mit dir umgehen?
Naja, sie sollten jetzt nicht mit mir wie eine, also so vorsichtig umgehen, sondern normal halt, wie man mit jedem Menschen umgeht. nett, höflich, respektvoll und nicht scheiße behandeln. Das ist wichtig.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass du den Mitleid nicht brauchst und sowas. Wie gehst denn du um, wenn jetzt Leute versuchen, Mitleid zu zeigen? Wie gehst du damit um?
Naja, ich hab dann halt selber Mitleid. Deswegen. Also, ich hab das noch nie erlebt, dass jemand mit mir Mitleid hatte. Dort, wo ich es meinem Vater erzählt habe, dass ich Krebs habe, der hat einfach nur okay geschrieben. Er hat nicht gesagt, das ist schrecklich oder ich hab Angst um dich. Aber manche haben es schon, vor allem Freunde haben zu mir gesagt, dass sie Angst haben, mich zu verlieren. Und da ist man natürlich erstmal schockierend. Und man weiß halt nicht, was man da sagen tut. Du wirst mich nicht verlieren. Das kann man halt auch nicht sagen. Man wird natürlich die Person irgendwann mal verlieren.
Und was denkst du, ist denn eigentlich so der beste Weg, Mitleid zu zeigen?
Wenn man sich um die Person, also sich um die Person interessiert und kümmern tut, da tut man ja sich um die Person kümmern und ja.
Wenn du dir was von der Gesellschaft wünschen könntest, egal um was es jetzt auch geht, was würdest du dir von der Gesellschaft jetzt wünschen?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass wenn ein Kind im Rollstuhl sitzt, tut, dass man nicht auf das Kind drauf tut, sondern man tut natürlich schon drauf schauen, aber man sollte es nicht die ganze Zeit dumm anstarren, weil das Kind ist, kann ja auch nichts dafür, dass es im Rollstuhl sitzen tut. Und deswegen finde ich, Respekt ist wichtig und natürlich seinen Kindern das zu erklären, dass es kranke Menschen gibt. Ich wurde vor 2 Monaten von einem 5-jährigen Mädchen ausgelacht, weil ich im Rollstuhl sitze. Sie wusste halt nicht, also ich schätze sie 5. Und sie hat halt zu ihrer Mutter gesagt, guck mal, die Erwachsene sitzt im Kinderwagen. Und da finde ich schon, dass Eltern früher mit ihren Kindern darüber reden sollten, dass es halt auch kranke Menschen gibt. Vor allen Dingen auch Kinder, weil wäre ich, also es hat mir schon weh getan, wo ich das mitbekommen habe, wie sie mich ausgelacht hat, weil ich im Kinder, also im Rollstuhl sitze. Deswegen, das ist halt, wenn das Kind jünger wäre, das würde weinen, wenn es von anderen Kindern ausgelacht wird. Und das geht gar nicht. Und deswegen finde ich, Eltern und generell Erwachsene sollten Kindern zeitig erklären, dass es halt kranke Menschen gibt.
Nochmal jetzt vielleicht als letzte Frage oder als abschließende Frage. Wenn du den Menschen da draußen was sagen könntest, sei es ein Statement oder irgendwas, was möchtest du, was willst du den Menschen mitgeben?
Genießt jede Zeit, wertvolle Zeit und verschwendet das Leben nicht. Vor allem, wenn man dann erkrankt ist, ist das Leben zu kurz, um sein Leben zu leben.
Damit sind wir jetzt durch mit den Fragen. Also, wir beenden jetzt an der Stelle den Podcast. Wir bedanken uns, dass du hier mitgemacht hast. Wir wünschen dir natürlich, dass du deine Ziele, die du noch hast, erreichst. Natürlich auch viel Kraft weiterhin. Und damit beenden wir es jetzt. Willst du noch was zum Abschluss sagen?
Wenn ihr noch Fragen habt, ich beantworte gerne noch Fragen oder Sorgen. Oder wenn ihr jetzt Mitleid mit mir habt, ich kann es verstehen, wirklich. Ich habe selber Mitleid bei kranken Kindern.
Wir werden dann auch, wenn du möchtest, werden wir deinen Social Media Account in der Beschreibung mit verlinken.
Also Insta-Account.
Ja, und dann können die Zuschauer, also ihr, sie erreichen und sie auch persönlich fragen, wenn ihr noch was habt.
Oder im Zweifel, wenn ihr kein Instagram besitzt, in der Beschreibung ist auch unsere E-Mail-Adresse von unserem Podcast, da würden wir sie halt weiterleiten. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss und eine gute Woche.